Ich lese den Predigttext nach Hiob 19, die Verse 19 bis 27. Alle meine Getreuen verabscheuen mich, und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch, und nur das nackte Leben brachte ich davon. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr, meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden. Ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift, mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in einen Felsen gehauen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust.
Ich bete. Danke, du guter Gott, dass du redest, dass du dich mitteilst, dass du höchst kommunikativ bist, dass du unsere Ohren und Herzen zu erreichen suchst. Danke jetzt auch für diese Worte vor langer, langer Zeit gesprochen und dann niedergeschrieben. Ja, sie sind tatsächlich festgehalten worden und das ist gut so. Und wir wollen darauf hören, weil wir darauf vertrauen, dass wir dich darin hören. Nicht die Worte eines Hiob, nicht meine Worte, sondern dein Reden wollen wir hören. Hilf, dass uns das gelingt. Dass du reden willst, das dürfen wir wissen. Und zum Rechten hören dürfen wir deine Hilfe, deinen guten Geist erbitten. Amen. Lieber Mitmensch, stell dir vor, Gott gewährte dir eine Audienz und du könntest ihm eine Frage stellen. Welche Frage wäre das? Ich behaupte, wenn wir dazu eine Umfrage machten unter der Bevölkerung, dann würde die Frage der meisten mit Warum beginnen. Und zurzeit würde die Fortsetzung so lauten: Warum muss die ganze Welt schon mehr als ein Jahr unter diesem Virus leiden? So oder so ähnlich würden viele, sehr viele fragen. Und es geht natürlich auch noch sehr viele sehr persönliche, individuelle Varianten. Warum musste mein Mann so früh vor mir sterben? Warum musste mein Kind vor mir sterben? Warum bin ich so schwer und unheilbar an Krebs erkrankt? Warum ist gerade mein Arbeitgeber insolvent? Und vielleicht auch, warum kann ich immer noch nicht sterben? Ich liege doch schon so lange hier im Bett. Warum? Fragt Hiob Gott mehr als 10-mal. Dazu kommt noch diese eine Frage hier in unserem Text an seine Freunde. Warum verfolgt ihr mich? Und damit es dann doch eine Frage an Gott ist, wie Gott? Diese Situation ist schon recht krass. Vielleicht können wir jetzt das Bild einblenden. Danke, von William Blake. Genial dargestellt. In seinem Bild Hiob wird von seinen Freunden zurechtgewiesen. Nicht nur mit einem Zeigefinger, mit beiden Zeigefingern zeigen seine Freunde auf Hiob. Und mit ernsten, ja man könnte schon sagen, böse zu nennenden Gesichtern. Die, die gekommen sind, um mit Hiob zu trauern, die haben ihn nach der siebentägigen Trauerzeit flugs verurteilt. Allen Beteuerungen Hiobs, sich wirklich keiner Schuld bewusst zu sein, unschuldig zu sein, allen diesen seinen Beteuerungen zum Trotz, haben sie ihr Urteil über ihn gesprochen. So wie es ihm ergangen ist, kann er doch nur von Gott verurteilt sein. So schweres Leiden. Alle sieben Söhne und drei Töchter waren bei einem räuberischen Überfall ums Leben gekommen und sein großer Besitz alles zerronnen und weg. Und schließlich war er selbst schwer erkrankt, wurde auch ein sichtbar Geschlagener, gezeichnet von Geschwüren am ganzen Körper. Hiob war von allen guten Geistern, selbst seinen Freunden und seiner Frau im Stich gelassen. Die hielt ihn für töricht, weltfremd, einen unverbesserlichen Romantiker, dass er Gott immer noch ehren wollte, vertraute, ihn nicht aufgab. Er sollte sich doch eigentlich nur noch aufgeben und sterben. Die Freunde hatten wenigstens noch mit ihm getrauert, sich neben ihn gesetzt und mit ihm geweint. Doch danach ging es um das Warum. Und da war für sie die Sache klar. Hiob musste irgendetwas getan haben, dass Gott ihm ein solch schweres Leiden auferlegte. Das konnte doch nur ein göttliches Strafgericht sein. Doch diese Rechnung der Freunde geht nicht auf. Er, Hiob, zermartert sich ja selbst sein Hirn. Es ist für ihn kaum zu ertragen, vielleicht doch irgendetwas getan zu haben, aber nicht zu wissen, was. Aber es ist eben nichts da. Er findet nichts bei allem Suchen und Kramen in seinen Erinnerungen. Nein, eine Strafe für gottwidriges Leben konnte es bei Hiob nun wirklich nicht sein. An anderer Stelle sagen das sogar seine Freunde ausdrücklich, dass er doch ein sehr gottesfürchtiger Mann ist. Und Hiob gab Gott nicht auf, hielt auch trotz des Keifens seiner Frau. Hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Fluche Gott und stirb an Gott fest. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Und so bleibt ihm letztlich nur, Gott selbst dafür verantwortlich zu machen. Gott muss ihm aus welchem Grund auch immer feindlich sein, dass er ihm dieses Elend zufügt. Und so klagt Hiob Gott an. Vor den Freunden ja, aber nicht bei ihnen, sondern er richtet seine Klage an Gott selbst. Er klagt Gott bei Gott an. Und in dieser Situation braucht er so dringend Beistand, Hilfe, Freunde, Menschen, die zu ihm halten, die ihm vertrauen, die ihm Glauben schenken, die mit ihm das Elend aushalten und ertragen, das sie doch auch nicht erklären können. Doch die sahen noch eine andere Möglichkeit, was hinter dem Elend von Hiob stecken könnte. Gott will ihn auf die Probe stellen. Eine Glaubensprüfung. Nur, dass es nach der Rabengeschichte Satan ist, der Hiob auf die Probe stellt. Und Gott lässt das nur zu. Er will Gott zeigen, dass es keine Kunst ist, fromm zu sein, solange es einem glänzend geht. Oder andersherum, dass der Frömmste seine Frömmigkeit schon aufgeben wird, wenn sein Leben durcheinandergewirbelt wird, schwere Not über ihm hereinbricht, alles wegbricht, was ihm das Leben bis dahin lebenswert hat sein lassen. Doch Gott hat keine Angst davor, dass das passiert, dass Hiob ihn aufgibt. Er vertraut Hiob. Er ist sich sicher, dass Hiob an ihm festhalten wird, dass er ihm auch in der schwersten Not vertraut, als Gott achtet und ehrt. Zu Recht, wie wir wissen, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei hoch gelobt. So sagt Hiob, nachdem er vom Tod seiner Kinder und vom Verlust seines gesamten Besitzes erfahren hat. Wenn es also um eine Probe gegangen wäre, dann hätte die an dieser Stelle nun wirklich dann auch zu Ende sein können. Und eine dritte Möglichkeit sehen die Freunde, warum Hiob das widerfährt. Er ist doch wirklich zu überheblich, hochmütig. Wie kann er es wagen, mit Gott rechten zu wollen? Wie kann er es wagen, Gott die Schuld in die Schuhe zu schieben? So geht es aber nun wirklich nicht. Und so schlagen die drei Freunde und später noch ein vierter erbarmungslos auf Hiob ein. Lassen ihn allein. Nehmen ihm gegenüber Gottes Stelle ein. Anstatt einfach für ihn da zu sein. Es eben auszuhalten, dass ihr Freund keine Antwort mehr sieht, als die Gott seinen Freund nun zugleich als seinen Feind zu entdecken. Das ist schwer auszuhalten, keine Frage. Aber als Freunde wäre das ihre Aufgabe gewesen. Wahre Freunde erweisen sich in solchen Situationen. Eigentlich war das Einzige, das blieb für sie zu tun. Und damit sind wir einmal kurz bei uns. Die Rechnung der drei Freunde, dass auf irgendwelche Sünden hin Gott straft, die machen wir heute nicht mehr so schnell und leicht hinauf, wie es der alttestamentliche Mensch wohl tat. Und doch, insgeheim gibt es das auch bei uns. Ein Mensch, der einen schweren Schicksalsschlag erleiden muss und nicht damit fertig wird, nach dem Warum fragt und keine Antwort findet, mit Gott hadert, ihm klagt, ihn anklagt, dem kommen auch heute noch, liebe Glaubensgeschwister, mit diesen drei Antworten. Erstens, irgendwie muss doch was bei dir nicht in Ordnung sein, dass du so Schlimmes erleben musst. Und die zweite, du überhebst dich, du bist übermütig, dass du mit Gott ums Recht ringst und ihn anklagst. Und die dritte, Gott prüft doch gerade deinen Glauben und gibt dir damit eine so wunderbare Chance, ihn zu beweisen. Und was machst du? Ein Mensch, der in schwerer Not steckt, dem werden damit noch weitere Päckchen draufgelegt. Was er, was sie braucht, das sind Freunde. Freunde, die mittragen und nicht weitere Lasten auflegen. Die sich einfach an seine, an ihre Seite stellen, aushalten. Und keine Vorwürfe, keine theologischen Abhandlungen und keine Floskeln helfen in solchen Situationen. Nur einfach da sein. Und für ihn, für sie beten. Das ist das Einzige, das uns Menschen in solchen Situationen bleibt. Das Einzige, das hilft. Und wenn sie gefragt werden, dann vorsichtig und sensibel ihre Sicht sagen, ohne aber die rechthaberisch als der Weisheit letzten Schluss darzustellen, sondern einfach mit aushalten, auch dann noch. Zurück zu Hiob. Hiob gab nicht auf. Und er gab nicht nach. Ein Dickschädel, ein rechthaberischer Dickkopf, vielleicht war er das. Aber die weitere Geschichte gibt ihm recht. Für Hiob geht es bei dem eigenen Erleiden um eben im Letzten diese Frage, nämlich die nach der Gerechtigkeit Gottes. Sie steht in Frage. Denn diese Gerechtigkeit ist doch im Alten Testament ein ganz wesentlicher Glaubensgrundsatz. Gott ist gerecht. Aber wie kann es gerecht sein, dass jemand so leiden muss, obwohl er kein schlechter Mensch ist? Da ist ein inzwischen verstorbener Kollege, der mir zum väterlichen Freund geworden ist. Ein herzensfrommer Mann war er, ein weiser und feinfühliger Seelsorger. Und seine herzensgute Frau, die ihr Leben wirklich ihrem Herrn geopfert haben, in seinen Dienst gestellt haben. Zuerst starb einer ihrer drei Söhne. Und dann bekam die Frau des zweiten Sohnes, Mutter von zwei Kindern, Leukämie. Und in der Folge wirbelte diese Krankheit die ganze Familie durcheinander, was schließlich zur Trennung bzw. zu einer irgendwie ungeklärten Beziehung der Eheleute zueinander führte. Und dann ging dieser Sohn auch noch ein Verhältnis mit einer verheirateten Frau ein, das öffentlich wurde, weil sie ein Kind von ihm bekam. Und zwischendurch, das vergisst man dann fast dabei, hatte der dritte Sohn ein behindertes Kind bekommen. Warum? Warum mussten diese zwei so herzensguten Menschen so viele Schicksalsschläge, so schwere Schicksalsschläge hinnehmen? Ist das gerecht? Hiob klagt Gott sein Leid. Er gibt Gott nicht auf und er klagt Gott an. Er weiß keinen anderen Ansprechpartner. Gestern stand unter Losung und Lehrtext ein Satz des evangelischen Religionspädagogen Hans-Dieter Bastian, der hier wie die Faust aufs Auge passt. Ups, das geht jetzt nicht weiter. Kannst du es da hinten lösen? Ansonsten lese ich es einfach nur vor. Im Gebet flieht der Mensch vor dem verborgenen Gott, an dem der Glaube scheitert, zu dem offenbaren Gott, der die Verzweifelten aufrichtet. Im Gebet flieht der Mensch vor dem verborgenen Gott, an dem der Glaube scheitert, zu dem offenbaren Gott, der die Verzweifelten aufrichtet. In der Darstellung von William Blake schaut Hiob nicht seine drei Freunde an. Der Blick geht nach oben, geht hin zu Gott. Er schaut zu dem, von dem er sich seine Hilfe immer noch trotz allem erhofft. Von diesem Gott, der ihm verborgen, unerklärlich ist, aber der ihm doch auch schon seine offenbare Seite gezeigt hat. Das ist das Einzige, was ihm bleibt. Er ist für Hiob das Einzige, der Einzige, der bleibt, nämlich eben bei Gott Zuflucht zu suchen. Er ist sich, ich finde, schon fast unverschämt, unglaublich gewiss, ja sicher, dass er am Ende doch Recht bekommt. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über den Staub stehen. Sein Erlöser, sein Löser, der, der ihm zu seinem Recht verhilft. Ganz innerweltlich ist das hier zunächst zu verstehen. Wenn alles andere zu Staub zerfällt, dieser Rechtsanwalt wird noch da sein und ihm sein Recht verschaffen. Denn keine Frage, dieser Erlöser, dieser ihm Recht und damit für Gerechtigkeit sorgende ist Gott. Er allein wird am Ende noch sein, wenn alles andere, wenn alle anderen schon zu Staub zerfallen. Und so geht diese Hoffnung Hiobs durchaus schon über das Sichtbare und Innerweltliche hinaus. Am Ende, so glaubt und hofft er. Und daran macht er sich fest, am Ende wird er Gott schauen. Nicht mehr als Feind, nicht mehr fremd, als Freund. Ganz nah, als einer, dem Gott Gerechtigkeit verschafft und ihm dabei damit Lebensrecht in seiner Gegenwart gibt. Vielleicht bist du gerade in einer Situation, in der du auch nicht weißt, warum das alles so ist. Vielleicht ist es die Pandemie, mit der du einfach nicht mehr klarkommst, so lange schon. Oder was auch immer sonst dir Gott fremd macht. Was auch immer sonst dich an Gottes Gerechtigkeit zweifeln lässt. Das Leben ist nicht fair, so hat Herbert Grönemeyer in seinem Lied Der Weg festgestellt, indem er den Krebstod seiner Frau verarbeitet hat. Nein, das Leben ist nicht fair. Menschlich gesehen ist es allzu oft ungerecht. Was bleibt? Du kannst Hiobs Frau folgen und Gott abschwören, deinen Glauben aufgeben und dich zum Sterben hinlegen, dich aufgeben. Zum Zyniker werden, zu einem Menschen, in dem nur noch Bitterkeit wohnt und der dann schließlich bitter und hoffnungslos stirbt. Oder du kannst Hiob folgen, mit Gott ringen und rechten, Gott klagen und anklagen, Gott gegen Gott anrufen. Vor dem verborgenen Gott fliehen und der Frage nach dem Warum, die doch zumeist unbeantwortet bleibt, fliehen hin zu dem offenbaren Gott, zu dem in Jesus Christus offenbaren Gott. Ihn um Hilfe anflehen, um weiter leben, um weiter kämpfen, um weiter glauben zu können. Den Gott anrufen, der versprochen hat, den glimmenden Docht nicht auszulöschen, sondern die Zerschlagenen aufzurichten. Der versprochen hat, dich am Ende mit Ehren anzunehmen, der dir Gerechtigkeit widerfahren lassen wird, der mit seinem Tod am Kreuz dafür einsteht, dass du gerettet bist. Der, den Gott nicht im Tod gelassen hat, dem er Gerechtigkeit widerfahren hat lassen und ihn zum Leben auferweckt hat, so dass auch du leben wirst und mit Hoffnung sterben kannst. Du hast die Wahl. Ich habe die Wahl. Jeder Mensch hat die Wahl. Ich meine, es ist das Einzige, was uns bleibt. Er ist der Einzige, der bleibt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Amen.